Woran denkst du, wenn du das Wort Kirche hörst? Das Wort Kirche, wie es heute üblicherweise verwendet wird, beinhaltet die Vorstellung von einer institutionellen Struktur oder vielleicht auch ein Gebäude. Also wer an Kirche denkt, denkt zuerst an die Institution Kirche oder an das Gebäude Kirche. Vor der Unterstützung des Christentums durch Konstantin den Großen, also um 313 nach Christus, wäre diese Vorstellung seltsam gewesen, dass Kirche eine Institution ist oder dass Kirche ein Gebäude ist. Als sich das Christentum jedoch durchsetzte und die Verfolgung abnahm, wurden Kirchengebäude gebaut, die Menschen haben sich nicht mehr privat in ihren eigenen Häusern getroffen, Institutionen haben sich entwickelt und eine bestimmte Schicht kontrollierte den Kirchendienst. Das Christentum breitete sich aus. Die Christen nannten sich dann Kerygaia. Komisches Wort, kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie zum Herrn gehörend. Unter anderem wurde aus diesem Begriff das Wort Kirche. Als sich das Christentum auch im Gotischen ausbreitete, gab es aber dann noch ein weiteres Lehnwort, was sich für die Germanen ähnlich anhörte. Zum anderen hatte der Kirchenbegriff seine Wurzeln dann nämlich auch in dem Gotischen, in dem germanischen Wort Kirika, welches einen religiösen Ort oder ein Gebäude darstellt. Es liegt wohl an einem gesellschaftlichen Kulturgen, dass die Menschen in erster Linie an ein Gebäude oder an eine Institution denken. Wir, die wir hier so, da wo früher die Germanen mal gelebt haben, so aufgewachsen sind, da ist das Verständnis einer Ortschaft, eines religiösen Ortschaft, eher drin gewesen als das griechische Wort. Und so hat sich eher dieser Gedanke, dass es einen festen Ort gibt, ein Gebäude, eine Institution durchgesetzt. Und interessanterweise verwendet kein Schreiber der Bibel ein Lehnwort, was zur Kirche wurde, also zu dem Wort, zu dem Begriff Kirche wurde. Hier wird der Begriff Ekklesia genutzt, was eine Versammlung ist. Die Schreiber der Bibel haben das ganz bewusst genommen, weil sie an einen aktiven und dynamischen Zusammenschluss von Menschen gedacht haben. Diese Menschen sind miteinander unterwegs, um sich und die Welt zu verändern. Kirche ist also etwas Lebendiges, es ist ein Organismus. Und daher beschäftigen wir uns schon seit einigen Wochen mit dem Titel Bleib vital, bleib lebendig, sei lebendig. Wir haben die Werte authentisch sein durchgesprochen, vertraut sein, also Intimität und engagiert sein. Und heute möchte ich mit euch über den Wert der Großzügigkeit sprechen und wie du mehr Freude im Leben finden kannst, indem du großzügig bist. Wenn es um Geben geht, gibt es jemanden, dem niemand übertreffen kann. Gott ist derjenige, der gibt. Er hat uns geschaffen, er gibt uns Leben. Er schenkt uns die Erde, auf die wir wohnen und die wir bebauen dürfen. Er versorgt uns, er beschützt uns und er setzt sich für uns Menschen ein. In der Bibel gibt es unzählige Geschichten, die das bezeugen, wie Gott in das Leben der Menschen eingreift und sich um sie sorgt und damit letztendlich sich selbst verschenkt. Und das großzügigste Opfer, was Gott gemacht hat, ist sich selbst in Jesus Christus zu geben. Er hat sich so komplett verschenkt. Er gab seine Zeit und verbrachte diese Zeit mit den Menschen. Er versorgte und heilte sie an Seele und Leib. Er ging auf diese Menschen zu, die sich nicht mehr selber um sich kümmerten oder kümmern konnten. Und am Ende hat er sein Leben am Kreuz für uns Menschen gegeben. Und danach schenkte Gott noch mehr. Er schenkte uns den Heiligen Geist. Und dieser leitet, tröstet, ermutigt uns. Er schenkt und gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Gott ist der unübertreffliche Geber, der versorgt und beschenkt. Und wenn wir über das Geben sprechen und sprechen wollen, dann wird es auch um Geld gehen. Geld ist ein großes Tabuthema gewesen in Deutschland vor vielen Jahren und vielleicht sogar heute noch. Es gibt ja diesen Spruch, den wahrscheinlich viele von euch kennen und mit dem man aufgewachsen ist: Über Geld spricht man nicht, man hat es. In der FAZ habe ich gelesen, und da zitiere ich jetzt gerade mal raus: Gerade Deutsche reden nicht gern übers Finanzielle, auch nicht mit dem eigenen Partner. Über Geld spricht man nicht, man hat es. Diese Redenswendung kennt fast jeder und viele halten sich auch daran. Sie reden nicht über ihr Einkommen, das Geld auf der hohen Kante, den Preis des neuen Autos oder gar des neuen Eigenheims. Dabei wird offenbar nirgendwo sonst auf der Welt so wenig über Geld gesprochen wie in Deutschland. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Postbank. Für knapp 64% der Deutschen ist Geld demnach immer noch ein absolutes Tabuthema. Und selbst mit seinem eigenen Partner spricht man oft nicht darüber. Die Deutschen reden also ungern bis hin zu gar nicht über Geld. Und bei Jesus sieht das ganz anders aus. Jesus hatte 38 Gleichnisse gemacht und gesprochen und 16 davon handeln übers Geld. Das sind also mehr als ein Drittel aller Gleichnisse. Und Jesus spricht darüber, wie man mit seinen Finanzen umgehen soll. Und die anderen Schreiber der Bibel schweigen auch nicht über dieses Thema. Es gibt circa 2400 Verse über den richtigen Umgang mit Geld. Eigentlich wird durch die ganze Bibel hindurch das Thema behandelt. Alle 66 Schriften der Bibel enthalten das Thema Geld. Da gibt es zum Beispiel Paulus, der das auch nicht ausspart. Er hatte ein konkretes Anliegen. Die erste christliche Gemeinde in Jerusalem, die war in Not. Und diese Notlage sollte gelindert werden. Viele Gemeinden haben schon Geld zusammengesammelt und der Gemeinde in Jerusalem geschickt, damit die Not dort gelindert wird. Aber eine einzige Gemeinde hat es noch nicht getan. An diese schreibt nun Paulus und griff dieses Thema in seinem Brief an die Korinther auf. Er möchte nämlich, dass die Gläubigen in Korinth ebenfalls Geld sammeln. Dass das Geben bei ihnen unterging, kann man vielleicht auch ganz gut nachvollziehen, denn die Gemeinde hatte wirklich große Probleme und große Themen auf den Tisch und da war vielleicht das Geben und das Spenden nicht gerade an erster Stelle. Die hatten Konflikte untereinander und mussten diese auch irgendwie lösen. Streit war da, fast eine Gemeindespaltung. Aber Paulus schreibt in diese Situation hinein und schreibt über den Kreislauf des Gebens. Er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird es auch euch wird er auch euch viele Gelegenheit geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Abschnitt lest, ob es Druck auslöst oder ob ihr da ganz entspannt diesen Bibelvers lesen könnt. Was mir aber auffällt in diesem Abschnitt, ist, dass Gott der Geber ist. Gott ist der, der als erstes gibt. Und hier wird das Prinzip von Saat und Ernte von Paulus aufgenommen. Aber damit Saat aufgeht, braucht es immer noch Gottes Segen. Gott ist derjenige, der gibt und die Pflanzen auch wachsen lässt. Er ist derjenige, der das Saatgut stellt und ist auch derjenige, der Frucht hervorbringt. Mit Gott fängt alles an und er erhält etwas. Und dadurch beginnt ein Kreislauf des Gebens. Der Bauer bekommt etwas von Gott und er streut es aus. Wenn ein Bauer eine große Fläche bestellen will, dann reicht es nicht, dass er vielleicht nur 5 Samenkörner aussät. Wer mehrere Hektar Land hat, der muss auch viel säen, damit er viel ernten kann am Ende der Saison. Im übertragenen Sinne heißt es, dass du Gottes Segen weitergeben kannst. Du kannst etwas weitergeben, was du empfangen hast. Segen säen lässt Segen wachsen und Segen ernten. Gott fängt aber als Erster an zu geben. In Vers 15 werden wir von Paulus an das größte Geschenk erinnert. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. In anderen Übersetzungen heißt es, dass es unaussprechlich ist oder dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Durch dieses Geschenk wurden wir zu Beschenkten. Jesus war an sich selbst reich. Er war in der Herrlichkeit. Kurz vorher schrieb Paulus im 8. Kapitel, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Durch seine Armut reich zu machen. Jesus wurde arm. Er starb den Tod eines armen Sklaven am Kreuz. Und dadurch holt er uns aus unserer Armut, also aus unserer Sündhaftigkeit heraus. Wir gewinnen deswegen an Reichtum. Aber kein Reichtum an Geld, sondern an Gnade. Diese Gnade ist das Geschenk, das größte Geschenk, das wir erhalten haben. Die Folge ist, dass das Verhältnis zwischen mir und Gott wiederhergestellt wurde. Und das nennen wir dann die gute Botschaft, das Evangelium. Und das Evangelium ist die Geschichte der Großzügigkeit Gottes, dass er sich für uns gegeben hat, damit wir etwas empfangen können. Und dieses Evangelium verändert unsere Herzen, weil wir Gottes Liebe dadurch erfahren haben. Das ist das große Warum. Warum wir eigentlich zu großzügigen Menschen werden. Christ zu werden bedeutet auch, großzügig zu sein. Als Christen geben wir seine Liebe, also Gottes Liebe, weiter. Wir wollen unseren Nächsten lieben, so wie wir uns dann auch selbst lieben. So beginnt der Kreislauf des Gebens sich zu drehen. Und weil wir aus Dankbarkeit etwas von dem weitergeben wollen, was wir bekommen haben, geht dieser Kreislauf auf. Er dreht sich immer weiter und immer schneller. Und das tun wir nicht aus Zwang, auch nicht widerwillig, so wie Paulus es beschreibt, nicht ungern oder weil es vielleicht andere Christen auch tun, also aus Gruppenzwang oder weil man es einfach so macht. Es ist eine Norm, es ist ein ungeschriebenes Gesetz zwischen uns, dass wir einfach geben. Nein, warum tun wir das? Weil wir Liebe geschenkt bekommen haben. Und jetzt kommt noch ein Wozu dazu. Wir wollen Menschen helfen, die in Not sind. Wir wollen einen positiven Einfluss in unsere Gesellschaft und auf die Welt einnehmen. Wir wollen einen Unterschied machen, einen Unterschied gegenüber der selbstbezogenen Gesellschaft. Meine Wahrnehmung war und ist immer noch, dass viele Menschen sehr egoistisch durch die Welt laufen, dass sie zuerst an sich denken. Und dabei fragen sich dann auch in Bezug auf das Geben viele, was bringt mir das eigentlich? Was habe ich davon, wenn ich irgendeinem Kind was in Afrika spende? Im letzten Jahr haben nur ein bisschen mehr als ein Viertel der Deutschen gespendet. Und damit sind Kinder sogar eingeschlossen. Also es geht nicht nur darum, dass Erwachsene, die ein Einkommen haben, spenden, sondern die Statistik, die ich aus statistica.com habe, zählt alle Menschen ab 10 Jahre mit ein in diese Statistik. Und nur ein Viertel der Deutschen ab 10 Jahren spendet. Und das, obwohl wir in Deutschland, global gesehen, auch wenn wir in Deutschland Probleme haben, im Überfluss leben. Wir haben Segen empfangen. Damit können wir die Not von jemand anderen eigentlich lindern. Unser Geben ist ein Ausdruck, dass wir dankbar gegenüber Gott eigentlich sind. Es gibt immer einen Grund zum Danken, weil wir etwas von Gott empfangen haben. Das größte Geschenk ist natürlich die Gnade, die uns entgegenkommt von Gott. Aber er segnet uns auch noch auf andere Art und Weise. Und dafür können wir auch Danke sagen. Und wenn wir diesen Grund gerade nicht sehen, dann sollten wir uns auf die Suche machen. Das Warum und das Wozu zu verstehen und zu sehen, macht uns dankbar und gibt uns dann auch die Freude, großzügig zu sein. Der Untertitel der Predigtreihe heißt ja, wie du mehr Freude am Leben finden kannst, indem du großzügig bist. Es ist das Warum und das Wozu. Warum geben wir, wozu geben wir? Wer fröhlich im Geben sein möchte, muss also das Warum und das Wozu verstehen. Im Kontext unserer Bibelstelle oder dieses Abschnittes sieht es zunächst so aus, als würde es ja wirklich nur um Geld gehen und um ein konkretes Anliegen. Aber Paulus sieht noch mehr. Denn dieses Geben was er mit diesem ganz konkreten Beispiel oder mit diesem ganz konkreten Anliegen meint, ist eigentlich auch auf andere Bereiche ausgeweitet. Wenn man den ganzen Kontext des Korintherbriefes dann liest oder den wirklich von vorne bis Ende, und dann wird einem auffallen, dass das Geld nur ein Teil von etwas Größerem ist. Er sieht den überschwänglichen und reichen Segen Gottes, der sich nämlich so vielfältig sich in unserem Leben äußert. Und da meine Frage an euch: Was hast du Gutes erfahren? Was hast du an Segen in deinem Leben bekommen? Was hat Gott in dich hineingelegt? Unser Geben ist nicht auf Geld beschränkt. Paulus meint eine grundsätzliche Haltung, die wir einnehmen sollten. Es ist eine Haltung des Gebens, ein Weitergeben von dem, was man schon bekommen hat. Wir haben Gaben, wir haben Talente bekommen, wir haben unsere Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Und wir haben noch so viel mehr geschenkt bekommen von Gott. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was könnte das so sein? Natürlich geht es auch um Geld und um Materielles. Und wir spenden als Gemeinde ja auch viel. Wir geben unser Geld auch weiter an Organisationen, an Menschen, die in der Mission sind, damit sie dort vor Ort helfen können. Wir sammeln Kleider, wir sammeln Essen, damit es an Menschen weitergegeben wird, die weniger haben. Ich erinnere mich auch so, dass wenn Familien in Not sind, die Flüchtlinge sind, dass die auch Unterstützung von uns erfahren. Selbst Menschen, die gar nicht wirklich in unserer Gemeinde Fuß gefasst haben. Der Helmut, der kümmert sich gerne um Kinder in Bad Schwalbach und hat dort auch schon jede Menge Möbel zu den Familien geschafft, weil die, als sie hergekommen sind, keine Betten zum Schlafen hatten, keine Schränke, keine Kommoden, wo sie ihre Kleider reinlegen konnten. Und das können wir weitergeben. Wir leben im Überfluss. Aber wir können auch noch mehr weitergeben, zum Beispiel einfach Freundlichkeit. Wir können unser Lächeln spenden, wir können das weitergeben. Wir können mal Danke sagen. Wie oft im Alltag kommt es vor, dass wir an Menschen vorbeigehen und sie gar nicht bewusst anschauen und nicht anlächeln? Wie viele Personen laufen an eine Kassiererin bei Aldi vorbei, ohne dass sie wirklich angesprochen wird? Und wir können da mit unserer Freundlichkeit, mit unserer Dankbarkeit einen Unterschied machen. Wir können aber auch Zeit mit anderen Menschen haben. Wir können unsere Zeit verschenken, indem wir Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, die Unterstützung brauchen, dass wir mit ihnen unterwegs sind. Wir können Hilfe leisten, wir können ihnen sogar Schutz bieten, wenn sie Schutz brauchen. Wir können unsere Zuneigung auch zeigen. Das heißt also, wir können Menschen in den Arm nehmen, damit sie sich vielleicht mal richtig ausweinen können, weil es ihnen so schlecht geht in ihrer Seele. Wir können andere Menschen wertschätzen, indem wir sie loben und das anerkennen, wer sie sind und was sie machen, was sie geleistet haben. Wir können Menschen Sinn für ihr Leben weitergeben, indem wir auf Jesus hinweisen. Aus tiefster Überzeugung glaube ich daran, dass wir die beste Botschaft der Welt haben, die jedem Menschen auf dieser Welt einen Sinn im Leben geben kann. Warum diese Botschaft nicht auch teilen? Warum diesen Segen nicht auch verteilen? Und das, was in der Welt so selten vorkommt, das, was eigentlich unsere größte Stärke ist, können wir doch weitergeben. Unsere Verbundenheit mit Gott, unsere Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben und den Segen, den wir empfangen haben. Und der Kreislauf des Gebens, den Paulus beschreibt, dreht sich immer weiter. Er dreht sich immer weiter. wem geholfen wird, dessen Herz wird auch bewegt. Und das erzeugt eine innere Freude und ein Dank. Hinter dieser Hilfe wird Gott gesehen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der lautet: Bedürftigen helfen heißt dem Herrn etwas leihen. Der wird es voll zurückerstatten. Nochmal: Bedürftigen helfen heißt dem Herrn etwas leihen. Der wird es voll zurückerstatten. Und das bedeutet, dass Gott sich etwas von dem, was wir schon haben, ausleiht, damit es weitergegeben werden kann. Damit Gott durch uns geben kann. Und das weist wiederum auf ihn zurück. Gott ist derjenige, der hinter dem Geben dann steckt. Er ist der innere Motivator. Und warum? Weil Gott auch selber gerne gibt und unser Herz dadurch verändern möchte. Wer mit Freude das teilt, was man hat, ist dann sozusagen auch missionarisch unterwegs, weil es am Ende immer auf Gott weist, weil er unser Motivator ist, weil seine Gnade das ist, was uns bewegt hat, auch zu geben. Wenn also einer fragt, wie er missionarisch leben kann, dann könnte eine Antwort sein, indem du mit Freude großzügig bist, weil das einen Unterschied in dieser Welt macht. Weil das so anders ist, was die Menschen hier auf der Erde erleben. Und das erregt ihre Aufmerksamkeit und weist letztendlich auf den absoluten Geber zurück. Also wir sind reich beschenkt. Nicht nur an Geld, nicht nur an Gaben, nicht nur an diesem Gebäude, was wir auch Kirche nennen. Wir sind vor allem an Gnade beschenkt worden. Und das ist etwas, was uns lebendig macht. Das ist etwas, was die Kirche nicht zur Institution macht, sondern zu einem lebendigen Organismus. Jesus hat sein Reichtum verlassen, um uns reich zu machen, reich an Gnade. Und dieser Jesus zeigt uns die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die unser Herz dann auch zum Guten verändert. Amen.